Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Zwischen Israelis und der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen droht ein neuer Krieg. Militante Palästinenser griffen heute zwei der wichtigsten Städte Israels, Jerusalem und Tel Aviv, mit Raketen an. Menschen wurden dabei nicht getötet oder verletzt. Die israelische Luftwaffe flog zahlreiche Angriffe auf Ziele im Gazastreifen. Bei dem Beschuss der vergangenen Tage wurden nach palästinensischen Angaben mehr als 20 Menschen getötet. In Israel kamen 3 Menschen ums Leben.
Sie tragen ihre Angehörigen zu Grabe. In Kiryat Malachi werden die Opfer des gestrigen Raketenbeschusses beerdigt. Doch dann gibt es Alarm. Wieder droht ein Angriff. Die Trauergemeinde flüchtet in die Schutzräume. Fast Normalität im Süden Israels dieser Tage. Und auch in Tel Aviv heulen die Sirenen. Man hört mehrere Einschläge. Verletzte gibt es hier nicht, doch die Menschen sind besorgt. Seit dem Golfkrieg 1991 erreichen zum ersten Mal Raketen die Mittelmeermetropole. Es ist, wie es ist. Wir haben nichts zu verlieren. Im Süden leben die Menschen seit Jahren unter Raketenbeschuss. Die radikalen Palästinenser haben ihr Raketenarsenal aufgerüstet, können jetzt wohl auch Tel Aviv erreichen. Während die Qassam- und Grad-Raketen nur bis 15 bzw. 45 Kilometer reichen, sind die iranischen Fajr-Raketen am gefährlichsten. Sie haben eine Reichweite von bis zu 75 Kilometern. Israels Premier zeigt sich besorgt, nachdem auch eine Rakete bei Jerusalem eingeschlagen ist. Der Unterschied zwischen uns und unseren Feinden ist, sie zielen auf Zivilisten, während wir versuchen, Opfer in der Bevölkerung zu vermeiden. Doch das scheint schwierig. Immer mehr Verletzte werden ins Shifa-Krankenhaus nach Gaza City gebracht. Die Bevölkerung lebt in Angst, da die radikalen Palästinensergruppen sich oft in Wohngebieten verschanzen. Mehr als 500 militärische Ziele hat Israel nach eigenen Angaben in den letzten 3 Tagen angegriffen. Die schwersten Angriffe soll es am frühen Morgen gegeben haben. Und auf seine Vermittlung hat man heute eigentlich gehofft. Der ägyptische Regierungschef Hisham Kandil besucht den Gazastreifen. Doch es wird ein Solidaritätsbesuch. Wir werden alles tun, um die israelische Aggression zu beenden. Auch im Westjordanland werden Hamas-Fahnen geschwenkt. Die sind hier verboten. Doch heute erklärt sich Palästinenser-Präsident Abbas solidarisch mit der verfeindeten Hamas. Israel will alle Palästinenser treffen und unsere angestrebte Staatsgründung verhindern. Währenddessen bereitet Israel offenbar eine Bodenoffensive vor. Reservisten werden einberufen und weitere Truppen ins Grenzgebiet verlegt.
Zwischen Israel und der Hamas herrscht schon seit Jahren Sprachlosigkeit. Premierminister Netanyahu lehnt die Radikal-Islamisten als Gesprächspartner ab. Die Hamas fordert in ihren Statuten die Zerstörung des israelischen Staates.
Im Sommer 2007 tobt im Gazastreifen der palästinensische Bruderkrieg. Die radikal-islamische Hamas verdrängt die gemäßigtere Fatah mit Gewalt von der Regierung. Binnen weniger Tage sterben mehr als 150 Menschen. In ihrer Charta fordert die radikal-islamische Organisation die Zerstörung des Staates Israel und die gewaltsame Errichtung eines islamischen Staates Palästina. Der militärische Arm der Hamas, die Qassam-Brigaden, verüben Dutzende tödliche Anschläge auf Israelis. Die Auseinandersetzungen mit Israel eskalieren Ende 2008, Anfang 2009 in einem Bodenkrieg, der auf palästinensischer Seite 1.310 Menschenleben kostet. Die Israelis beklagen 13 Tote. Wenig später wird Benjamin Netanyahu in Israel erneut Ministerpräsident, nach 10-jähriger Pause. Schon vor seiner Wahl lässt er die Muskeln spielen. Als Regierungschef werde er die herrschende radikal-islamische Hamas stürzen. Der Gazastreifen wird zu feindlichem Gebiet erklärt. In den folgenden Jahren fliegen zwar Raketen und die israelische Armee führt vereinzelt Luftangriffe durch. Die ganz große Konfrontation bleibt aber aus. Heute hat Netanyahu wohl die nächste Parlamentswahl fest im Auge. Israel hat ein starkes Sicherheitsbedürfnis. Beobachter spekulieren, dass er in diesem Wahlkampf erneut zeigen will und muss, dass er gegenüber der Hamas ein entschlossener Gegner ist.
Mehr zum Thema finden Sie auch auf tagesschau.de. In einem eigenen Blog schildern und analysieren unsere Korrespondenten den explosiven Konflikt zwischen Israel und Palästinensern und geben ihre persönlichen Eindrücke der Lage vor Ort wieder. Der Iran hat nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde seine umstrittene Urananreicherungsanlage in Fordow fertiggebaut. In einem heute veröffentlichten Bericht der IAEA heißt es, damit könne das Land künftig deutlich mehr Brennstoff anreichern als bisher. Der Iran steht im Verdacht, unter dem Deckmantel seines zivilen Nuklearprogramms Atomwaffen bauen zu wollen. Teheran bestreitet das. Das UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag hat heute in einem Berufungsverfahren überraschend die kroatischen Ex-Generäle Gotovina und Markac freigesprochen. Die beiden waren Befehlshaber im Kroatienkrieg Mitte der 90er Jahre und in erster Instanz noch wegen Kriegsverbrechen zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Die unerwartete Wende löste in Serbien Empörung aus, in Kroatien Begeisterung.
Zagreb wie im Rausch. Für die Kroaten sind die beiden Ex-Generäle Volkshelden und genauso werden sie am Abend empfangen. Am Morgen vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal der überraschende Freispruch. Gotovina und Markac waren 2011 hier in Den Haag zu 24 bzw. 18 Jahren Haft verurteilt worden. Gotovina war Befehlshaber, als 1995 kroatische Truppen die Region Krajina zurückeroberten. Hunderte Serben starben dabei. Aber gab es einen kriminellen Plan zur gewaltsamen Vertreibung? Wurden ganz bewusst auch Zivilisten bombardiert? Nein, dafür gäbe es eben doch keine Beweise, urteilten jetzt die Berufungsrichter. Zeitgleich in Kroatien. Manche deuten das Urteil als Freispruch, nicht nur für die beiden Ex-Generäle. Die Gerechtigkeit hat gesiegt. Es ist nun bewiesen, dass wir uns nur verteidigt haben und niemandem etwas angetan haben. Die Reaktion des kroatischen Premiers deutlich zurückhaltender. Es gab Fehler in diesem Krieg, Fehler, für die der kroatische Staat auf jeden Fall verantwortlich ist, aber eben nicht Markac und Gotovina. Wird das Urteil alte Wunden aufreißen? In Serbien äußert sich Staatspräsident Nikolic vor Kameras nicht zum Freispruch. Schriftlich lässt er aber mitteilen, das Urteil sei skandalös und werde nicht zur Stabilisierung der Region beitragen.
Bundeskanzlerin Merkel hat Russland als Partner gewürdigt, zugleich aber mehr Konfliktfähigkeit von der Regierung gefordert. Bei Gesprächen heute in Moskau kritisierte sie offen die Menschenrechtslage unter Präsident Putin, zum Beispiel die Strafen für die Sängerinnen der Punkband Pussy Riot. Putin wies die Vorwürfe zurück. Für Spannungen hatte zuletzt eine Resolution des Bundestages gesorgt, die mehr Rechtsstaatlichkeit in Russland anmahnte.
Ein kühler Wind blies der Kanzlerin heute in Moskau entgegen. Da wusste sie bereits, dass die kritische Bundestagsresolution vielen im Kreml schlicht als böser Affront gilt. Gemeinsam mit Gastgeber Putin verfolgte Angela Merkel dann Appelle von jungen Teilnehmern des Petersburger Dialogs für mehr Jugendaustausch und Visaerleichterungen. Doch dann Kritik an harten Gesetzen gegen Oppositionelle und dem Pussy Riot-Urteil. Diese Aktion, so Merkel, wäre auch in Deutschland umstritten gewesen.
Aber ob man dafür 2 Jahre in ein Arbeitslager muss als junge Frau, das weiß ich nicht. In Deutschland wäre es jedenfalls so nicht gewesen. Und ich sage nur, unsere Freundschaft wird nicht besser und unsere wirtschaftliche Zusammenarbeit wird auch nicht davon besser, dass wir einfach alles unter den Teppich kehren und nur sagen, wo wir einer Meinung sind.
Wladimir Putin wies den Vorwurf zurück, gezielt gegen die Zivilgesellschaft vorzugehen. Die deutsch-russischen Beziehungen seien nicht belastet. Manchmal haben wir Meinungsunterschiede, ja, und wir streiten. Wir suchen Kompromisse, aber das ist keine düstere Atmosphäre. Wie zum Beweis dafür, dass trotz offener Worte die Modernisierungspartnerschaft weitergeht, unterzeichneten beide Seiten verschiedene politische Abkommen und milliardenschwere Lieferverträge.
Ungewöhnlich deutlich heute die mit Spannung erwartete Kritik der Kanzlerin, aber auch sehr gelassen und überraschend entspannt und souverän die Repliken Wladimir Putins. Statt Eklat und lauter Empörung, wie befürchtet, obsiegte heute offenbar die Erkenntnis, man braucht sich einfach, auch wenn es manchmal schwerfällt.
Der Grünen-Vorsitzende Özdemir hat seine Partei dazu aufgerufen, sich entschlossen für einen Politikwechsel einzusetzen. Vom heute begonnenen Bundesparteitag in Hannover müsse ein Aufbruchssignal für den Bundestagswahlkampf ausgehen. Die Delegierten wollen bis Sonntag unter anderem über Korrekturen an der Agenda 2010 diskutieren, sowie über die Außen- und Europapolitik.
So inszenieren sich die Spitzen, sie die Kandidatin fürs Herz, er der Kandidat für die Attacke. Gemeinsam führen Katrin Göring-Eckardt und Jürgen Trittin die Grünen in den Wahlkampf. Das Ziel, Schwarz-Gelb ablösen.
Wir kämpfen für einen grünen Wandel hin zu einer nachhaltigen, einer gerechten, einer offenen, man kann es auch kürzer sagen, einer modernen Gesellschaft.
Eine bessere Gesellschaft, liebe Freundinnen und Freunde, das geht nur mit einer besseren Regierung und das geht nur mit starken Grünen.
Die Grünen wollen den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Mehr Geld für Bildung und Soziales sollen durch eine Vermögensabgabe gegenfinanziert werden. Darin sind sie sich mit der SPD einig. Auch Parteichef Özdemir bekennt sich zu Rot-Grün und erteilt schwarz-grünen Gedankenspielen eine klare Absage.
Wir wollen nicht die Union. Das haben manche nicht ganz kapiert. Wir wollen die Stimmen der Mitglieder der Union, die Stimmen, die Wählerinnen und Wähler der Union. Die Union braucht man nicht, liebe Freundinnen und Freunde. 2013 wollen wir mit der SPD regieren.
Morgen stellt sich Özdemir zur Wiederwahl als Parteichef, ebenso wie Claudia Roth, die sich nach der Urwahlniederlage heute deutlich reserviert gab.
Erst die morgigen Wahlergebnisse der Führung werden zeigen, ob die Grünen das Urwahlexperiment unbeschadet überstanden haben und persönliche Wunden geheilt sind. Nur dann kann die Partei wirklich geschlossen in den Wahlkampf ziehen.
Und wir kommen nochmal zurück zum Konflikt zwischen Israel und der Hamas. Gerade konnten wir Kontakt zu unserem Korrespondenten Richard Schneider aufbauen.
Ja, wir stehen hier an der Grenze zu Gaza. Etwa 2 Kilometer hinter mir ist Gaza. Wir haben den ganzen Tag hier massiven Raketenbeschuss erlebt, hier auf den Süden Israels, aber auch ein massives Bombardement der israelischen Luftwaffe auf Gaza. Und was wir ja auch erleben konnten, war ein massiver Truppenaufmarsch. Wir sahen hier die Sattelschlepper den ganzen Tag, die Panzer und andere gepanzerte Fahrzeuge hierher brachten. Gestern hat Verteidigungsminister Barak ja bereits genehmigt, dass 30.000 Reservisten eingezogen werden können. Tatsächlich wurden heute 16.000 bereits eingezogen. Und vor etwa 2 Stunden wurde die Genehmigung gegeben, insgesamt über 75.000 Reservisten einzuziehen. Damit ist also zu befürchten, dass ein Einmarsch nach Gaza bevorstehen könnte. Und damit gebe ich zurück zu Susanne Daubner nach Hamburg.
Der US-Geheimdienst CIA hat Ermittlungen gegen den früheren Behördenchef Petraeus eingeleitet. Bei der internen Untersuchung gehe es um die Liebesaffäre des Ex-Generals, hieß es in Washington. Deshalb war Petraeus vor einer Woche von seinem Amt zurückgetreten. Heute musste er vor dem Geheimdienstausschuss im Kongress zum Angriff auf das US-Konsulat in der libyschen Stadt Benghazi aussagen. Dabei waren im September der US-Botschafter und 3 weitere Amerikaner getötet worden. Die BBC zahlt einem Politiker wegen falscher Verdächtigungen in einer ihrer Sendungen eine Entschädigung. Das Tory-Mitglied erhält umgerechnet knapp 230.000 Euro. Ihm war unterstellt worden, in einem Fall von Kindesmissbrauch verwickelt gewesen zu sein. Der Zeuge, der in dem Beitrag auftrat, teilte später mit, der Politiker sei nicht der Täter gewesen. Wegen des falschen Berichts ist bereits der Generaldirektor der BBC zurückgetreten. In DDR-Betrieben sind politische Häftlinge zur Herstellung von Möbelteilen für das schwedische Unternehmen IKEA eingesetzt worden. Das ergab eine Untersuchung der von IKEA beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst und Young. Auch Unternehmensvertreter sollen davon gewusst haben. Die DDR-Opferhilfe nannte die Studie unwissenschaftlich, da sie nicht von unabhängiger, fachkompetenter Seite erstellt worden sei und forderte die Gründung eines Entschädigungsfonds.
Es hat lange gedauert, bis IKEA den Weg zur Aufarbeitung seiner Geschichte gegangen ist. Erst jetzt, 23 Jahre nach Mauerfall, hat man eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt. Deren Studie belegt nun, IKEA-Produkte sind in der DDR auch von Zwangsarbeitern in Gefängnissen hergestellt worden. Und IKEA hat das damals schon gewusst.
IKEA hatte eventuell ab 1978, spätestens ab 1981, Kenntnis über den möglichen Einsatz politischer Gefangener in einzelnen Produktionsstandorten und oder Zulieferbetrieben.
IKEA betont heute aber, Schritte unternommen zu haben, um das zu beenden. Ohne Erfolg, wie Thomas Bartsch bezeugen kann. 1985 musste er als 23-jähriger politischer Häftling in Naumburg Teile für IKEA herstellen. Unter Zwang in einer Halle ohne Tageslicht für etwa 20 DDR-Mark im Monat.
In dem eigentlichen Metallwarenwerk waren sogar 3-Schicht-System. Und wir konnten uns nicht verweigern. Wenn man sich verweigert hat, gab es Isolationshaft.
Die Gefängnisse von Waldheim und Naumburg nennt die IKEA-Studie als Orte der Zwangsarbeit. Aber wahrscheinlich waren es viel mehr und gearbeitet wurde nicht nur für IKEA, sondern auch für andere westliche Unternehmen. IKEA bedauert das heute alles und will nun eine richtige wissenschaftliche Aufarbeitung mitfinanzieren. Und auch an einer Entschädigung der Opfer mitwirken.
Ein Tornado hat im Süden Portugals für Verwüstungen gesorgt. Die heftigen Winde führten zu Schäden an Häusern und Fahrzeugen. 8 Menschen wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Algarve ist ein beliebtes Touristenziel. Tornados treten in Südeuropa nur selten auf. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 17. November.
Hoher Luftdruck bedeutet nicht gleichzeitig Sonnenschein. Neben den für die kalte Jahreszeit typischen Nebelfeldern zeigt sich die Sonne morgen vor allem an den Nordseiten der Mittelgebirge. In der Nacht verdichten sich die Nebelfelder noch weiter, stellenweise muss mit Reifglätte gerechnet werden. An den Alpen sowie in der Nähe der Mittelgebirge und stellenweise im Westen ist es meist klar. Der Tag beginnt neblig. Die Sonne zeigt sich an den Alpen sowie in einigen Hochlagen, darüber hinaus gebietsweise am ehesten in der Nordhälfte. Der Wind wird schwach, an den Küsten und im Westen auch mäßiger Wind. In der Nacht 4 Grad im Südwesten bis minus 5 Grad an den Alpen. Am Tag 1 Grad bei Dauernebel im südlichen Bergland bis 14 Grad. Am Sonntag etwas Regen im Norden und Westen, sonst viel Nebel, hier und da auch Sonnenschein. Am Montag allgemein ruhiges Hochdruckwetter, die Sonne zeigt sich am ehesten an den Alpen. Ähnliches Wetter dann auch am Dienstag, die Sonne scheint nur stellenweise.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen und Karen Mioska um 21.45 Uhr. Wir informieren Sie über die aktuelle Lage in Israel und Gaza und wir erklären, welche Rolle Ägypten in dem Konflikt spielt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.